Also es gibt auf jeden Fall in den letzten Dekaden einen großen medizinischen Fortschritt im Bereich HIV/AIDS, das ist gar keine Frage. Bei Heilung sollte man generell sehr vorsichtig sein. Wir haben ein, zwei Fälle in der Vergangenheit gehabt, wo durch sehr aufwendige Stammzellentherapien durchaus eine sogenannte Long-Term Remission, also langfristiger Rückzug der Krankheit erreicht werden konnte. Aber diese Therapien sind zum einen sehr risikoreich, zum anderen sehr teuer, haben noch einige andere problematische Eckpunkte. Also Heilung ist noch ein weiter Weg. Was auf jeden Fall ein Novum ist, ist der mögliche Einsatz der Präexpositionsprophylaxe, also PrEP. Das heißt, wir haben ein gutes neues Mittel, damit sich die Leute gar nicht erst wirklich anstecken. Und das ist sicherlich ein großer Schritt. Nur das Problem ist, wir müssen natürlich die entsprechenden Präparate auch an die Menschen bringen. Sonst bringt uns die ganze Innovation am Ende ja auch gar nichts.
So, und jetzt gucken wir uns die ganze Welt mal an und schauen mal nicht aus eurozentristischer Perspektive postkolonial auf den Rest der Welt. Und dann entdecken wir, dass wir ziemlich privilegiert sind, oder?
Das ist richtig, wenn wir uns Deutschland zum Beispiel angucken. In Deutschland übernehmen mittlerweile jetzt auch die Kassen die PrEP beispielsweise. Das ist natürlich sehr begrüßenswert. Gleichzeitig haben wir auch in Deutschland generell, was den Zugang zu Prävention, zur Behandlung und zur Diagnostik angeht, natürlich auch immer noch Lücken. Denken wir an Gruppen wie beispielsweise Menschen, die eben nicht eine medizinische Grundversorgung leider genießen können, sei es Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die Nutzerinnen von injizierten Drogen sind, Menschen in Haft, großer Faktor bei HIV/AIDS in Deutschland, der Zugang immer noch sehr schlecht für diese Menschen im Bereich auch Prävention von HIV/AIDS. Also wir haben hierzulande auch immer noch Probleme in der Hinsicht, aber auch mit Stigma und Diskriminierung müssen wir noch einiges an Verbesserungsarbeit hierzulande leisten. Insofern privilegiert ja, aber es gibt immer noch sehr viel Arbeit zu tun. Und wenn wir uns den globalen Süden angucken, wir wissen seit Beginn eigentlich der Bemühungen gegen HIV/AIDS, dass Zugang zu Behandlung ein extremes Problem in vielen Ländern ist. Nach wie vor sind da auch hohe Medikamentenpreise ein extremer Hemmschuh oder teilweise auch hohe Kosten für bestimmte Arten von Diagnostik. Auch die Möglichkeit, Präventionsarbeit zu leisten, ist eingeschränkt. Das hat zum einen zu tun mit im Augenblick schwindender Projektfinanzierung, wenn es um die Arbeit zu HIV/AIDS geht. Das hat aber auch damit zu tun, dass durch das globale Patentwesen nach wie vor hohe Medikamentenpreise eben für viele sowohl Länder als auch einzelne Menschen oder ihre Familien nicht zu stemmen sind, wenn sie die aus eigener Tasche bezahlen müssen, was oftmals der Fall ist im globalen Süden. Also wir haben ein ganzes Bündel noch an Problemen, die teilweise strukturell sind, teilweise auch regional, national, lokal bedingt sind.
Können in diesem Bereich denn Generika ein Ausweg sein?
Generika haben einen Riesenunterschied gemacht in den globalen Bemühungen gegen HIV/AIDS. Vor allem der Aufstieg von Indien zur sogenannten Apotheke der Armen damals, also mit einer eben angekurbelten Generika-Produktion. Jetzt haben wir da einen sehr großen Schritt gemacht. Also die Behandlung selbst ist deutlich besser geworden. Davon abgesehen haben wir hohe Medikamentenpreise im Bereich HIV/AIDS mittlerweile nicht nur als Problem im globalen Süden, das muss man klar sagen, sondern teilweise auch im globalen Norden. Also in den USA beispielsweise, die Präexpositionsprophylaxe ist deutlich teurer aus Patentgründen als beispielsweise in einigen Ländern Westeuropas. Generika haben einen großen Unterschied gemacht in der Vergangenheit, werden dies auch weiterhin darstellen. Gleichzeitig haben wir auch Forschungslücken, wo Generika erst der zweite Schritt wären quasi, weil die Entwicklungen noch gar nicht so weit vorangetrieben sind. Wenn wir zum Beispiel den pädiatrischen Bereich angucken, also Präparate für Kinder mit HIV oder AIDS. Generika sind ein Teil der Lösung, ohne Frage. Und es ist problematisch, dass diese Industrie natürlich auch nach wie vor unter Druck geraten ist von vor allem eben westlichen Pharmafirmen. Aber es ist eben nur ein Teil der Lösung.
Eine gute Präventionsarbeit und Aufklärung in Bezug auf HIV und AIDS ist eigentlich doch nur dann möglich, wenn ein einigermaßen repressionsfreier Raum existiert, in dem dieses offene Gespräch über die Gefahren beispielsweise von ungeschütztem Sex stattfinden kann. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das sehr viel schwieriger ist, wenn bestimmte Gruppen massiv diskriminiert werden, sei es Männer, die Sex mit Männern haben, sei es Drogengebraucher, sei es Menschen, die selbst käuflichen Sex anbieten, häufig aus Armut heraus. Inwieweit gibt es dort Rückschritte, gerade aufgrund von der Tatsache, dass, ich denke an die Philippinen zum Beispiel, möglicherweise in den nächsten Jahren, das muss man noch abwarten, auch Indonesien, dass dort tatsächlich wieder verstärkt konservativ-religiöse Konzepte greifen, die dann gerne beispielsweise Schwule oder auch HIV-Kranke gerne als Opfer definieren, indem sie sie massiv diskriminieren.
Also Stigma, Diskriminierung oder eben auch Kriminalisierung, was dann ja der extremste Schritt ist, sind sicherlich die größten Hürden, die wir haben noch global, wenn es darum geht, dass ja wir eigentlich das Ende von AIDS bis 2030 erreichen wollen, wie es in SDGs von den Vereinten Nationen festgehalten wurden. Stigma begleitet HIV-AIDS von Anfang an. Wie ich vorhin auch erwähnt habe, auch in Deutschland sind wir da noch nicht so weit, wie wir sein sollten, sein könnten. Wir erleben generell ja in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Ländern durchaus eine Zunahme von Repression, was jetzt die zivilgesellschaftlichen Gruppen angeht, die nicht nur im Gesundheitsbereich arbeiten, sondern auch etwas genereller Menschenrechtsbereich beispielsweise. Und zugleich sind dies oft Bewegungen, politische Konzepte, die darauf drängen, bestimmte sagen wir mal, homogene Volksgruppen kreieren zu wollen, wo eben ganz klar ist, dass bestimmte Teile der Gesellschaft exkludiert werden sollen von bestimmten Leistungen beispielsweise oder einfach auch von der Gemeinschaft an sich. Dies sind oftmals bestimmte Schlüsselgruppen, die eben auch bei HIV und AIDS eigentlich sehr wichtig wären zu erreichen. Und diese Repression reicht natürlich nicht nur von vieleren Verboten, sondern auch hin zu ganz handfester Gewalt und bis zum Mord. Also die Philippinen sind da ein Beispiel, wo es nicht nur für die Patientin selbst, also die Menschen, die HIV-positiv sind, wirklich gefährlich geworden ist, sondern eben auch für die NGOs beispielsweise, die in den Communities arbeiten, die diesen Menschen eigentlich Zugang gewähren wollen zu Diagnostik und Therapie. Das ist ein Riesenproblem. Das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel von Südostasien den Blick einmal kurz wegwenden Richtung Nordosten und Osteuropa und Zentralasien angucken. Auch hier haben wir das Problem von den sogenannten Shrinking Spaces, also eben kleiner werdende Räume für zivilgesellschaftliche Arbeit. Und die direkte Konsequenz davon, das können wir an den Daten ablesen, an den Infektionsraten, ist, dass sich mehr Menschen anstecken, dass mehr Menschen auch an schweren Verlauf dann erleiden der Krankheit. Russland ist da ein Beispiel. Und das sind natürlich Entwicklungen, die sehr besorgniserregend sind und wo es auch nicht nur darum geht, zum Beispiel aus deutscher Warte, der Warte der deutschen Politik, zu sagen, in den Ländern versuchen wir medizinisch unterstützend tätig zu werden, das ist das eine, sondern man muss eben auch ganz klar prangern, dass hier der Staat und das staatliche Handeln ein großer Auslöser des Problems ist.
Wahrscheinlich erst recht extrem problematisch, überhaupt das Thema anzugehen, dann, wenn wie in einigen Ländern Afrikas allein schon Homosexualität lebensgefährlich ist.
Das ist richtig. Wobei wir da gar nicht so weit schauen müssen. Wir waren vorhin in Südostasien mit unseren Beispielen. Es gibt genügend Länder auch außerhalb des afrikanischen Kontinents, wo beispielsweise gesetzlich Sex zwischen Männern weiterhin verboten ist. Oftmals kommen diese Regelungen im Übrigen noch aus Kolonialzeiten. Es ist leider ein globales Phänomen. Wir finden, dass in jeder Region leider solche Fälle. Umso wichtiger ist es eben, Präventionsprogramme anzubieten, weil Prävention geht, da geht es ja nicht nur darum, Menschen zu erreichen, die möglicherweise gewissen Risiko ausgesetzt sind, eine HIV-Infektion zu bekommen, sondern Prävention muss ja gesamtgesellschaftlich auch ansetzen. Das heißt, man muss ja versuchen, diesem Stigma und dieser Angst und diesem Unwissen, also Stigma resultiert ja eben oft aus Angst und Unwissen und einer gewissen Ignoranz für bestimmte Lebensumstände, dem zu begegnen, weil anders wird man diese Probleme nicht anpacken können. Viele von den sogenannten Schlüsselgruppen, die also marginalisiert sind in der Gesellschaft, sind auch marginalisiert, wenn sie HIV-negativ sind. Das heißt, wir treffen hier auf ein doppeltes Problem. Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die eben intravenös Drogen nutzen, haben ein doppeltes Stigma, wenn sie HIV-positiv sind. Und es ist dann noch schwieriger für sie überhaupt zu irgendeiner Form von Hilfe zu gelangen. Und ich fürchte, das hat sich tatsächlich nicht geändert im Laufe der Zeit. Diese Menschen waren immer durch die sozialen Umstände besonders gefährdet. Und wenn wir uns angucken, auch in Deutschland, also Harm Reduction beispielsweise, also Schadensminderung, dieser Ansatz ist zwar deutlich populärer geworden in den letzten Jahren, aber wir haben hier von Bundesland zu Bundesland sehr große Unterschiede, wenn es darum geht, entsprechende Maßnahmen auch einzusetzen, um den Leuten wirklich zu helfen. Da sind wir beispielsweise auch wieder bei HIV und AIDS in Haft, wo es riesige Unterschiede gibt in Deutschland, was beispielsweise Zugang zu Kondomen anbelangt und wo größtenteils von den entsprechenden Verwaltungsstrukturen nach außen hin erst tendenziell eher negiert wird, dass dieses Problem von Drogennutzung in Haft überhaupt besteht. Also es geht letzten Endes darum, diese Realität offen anzuerkennen. Ich glaube auch, dass viele der entsprechenden Personen diese Realität durchaus kennen, aber sie eben nicht offen kommunizieren möchten, weil es natürlich das Eingeständnis ist, dass man eigentlich in diesen Settings, die ja quasi Idealbegriff dafür sind, dass der Staat die komplette Kontrolle hat über das entsprechende Individuum, dass diese Kontrolle dort natürlich nicht gewährleistet ist. Besser, je schneller man sich das eingesteht und sagt, wir haben nun mal dieses Problem, wir möchten hier den Menschen helfen, weil das heißt ja immer zu Recht, Prison Health is Public Health. Also man darf da nicht denken, dass das nicht ein Teil der Gesellschaft wäre. Je früher da auch eine Umkehr stattfindet und progressiver vorgegangen wird, desto besser.
Ich denke mir, wünschenswert wäre insbesondere, dass man nicht mehr die Tatsache als Problem wahrnimmt, gar nicht erst als Problem wahrnimmt, dass da zwei Männer miteinander Sex haben, sondern dass sie es ungeschützt tun.
Genau, und dass sie, beziehungsweise dass sie teilweise ja auch geradezu genötigt werden, es ungeschützt zu tun. Das ist ähnlich ist es mit dem Gebrauch von Drogen beispielsweise. Würde man in Haftanstalten angemessen die Möglichkeit zur Ausgabe von eben sauberem Spritzbesteck anbieten, dann wären die Leute gar nicht mehr dazu genötigt, Spritzen überhaupt zu teilen.